Herzlich willkommen bei InnoBytes. Liebling, heute bleibt die Küche kalt. Heute ist bei uns nämlich Fabio Adlasnik von dem finnischen Lieferdienst Volt. Grüß dich, Fabio.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Fabio, bring uns doch die Welt des Lieferdienstes ein bisschen näher. Ist ja ein heißer Markt. Das Thema Lieferdienst ist eine echte Schlacht. Und wenn man eure Story so sieht, dann denkt man, das ist alles easy. Bring uns doch mal ein bisschen auf Stand, wie ihr in der kurzen Zeit so groß geworden seid.
Ist tatsächlich gar nicht so eine kurze Zeit. Also wir bezeichnen uns noch als Startup. Ich glaube, wir lügen uns ein bisschen selber an. Also sind jetzt fast 10.000 Mitarbeiter weltweit. Insofern ist es so ein bisschen so ein eigenes Bauchpinseln. Aber am Ende des Tages sind wir vermutlich leider ein solider Mittelständler geworden. Aber um vielleicht einen Schritt zurückzugehen, Volt wurde 2015 in Helsinki gegründet, in Finnland. Und ist eigentlich groß geworden in wirklich dem klassischen Pizza- und Sushi-Liefergeschäft. Und mittlerweile, wenn wir uns zum Beispiel nach Deutschland angucken, wo wir seit 2 Jahren tätig sind, sprechen wir intern gerne von der App für alles. Also unser Ziel ist es eben nicht nur Pizza und Sushi, was nach wie vor einen sehr, sehr großen Teil unseres Geschäfts ausmacht, zu den jeweiligen Kunden nach Hause zu liefern, sondern ihnen auch alles zu liefern, was sie sonst gerne innerhalb von 35 Minuten hätten. Und das kann von Sextoys bis zum neuesten Nike-Sneaker, von Hundefutter bis zur IKEA-Stehlampe tatsächlich fast alles sein.
Ihr richtet euch an Restaurants, an Einzelhändler, an Unternehmen und auch Kuriere und auch dem Endverbraucher, der dann die Produkte letztendlich kauft. Kannst du mal bitte hier erklären, wie diese Stakeholder im Detail funktionieren und wie sie zusammenspielen?
Total wichtige und gute Frage, glaube ich, am Ende des Tages. Ehrlicherweise vermutlich auch die größte Herausforderung, die wir wirklich Tag für Tag haben. Wir bemühen uns intern gerne um dieses Bild des dreibeinigen Hockers, also die Kundenseite, die Restaurant- und Händlerseite und die Kurierseite. Und die größte Herausforderung ist, diesen Hocker in Balance zu halten, was vermeintlich einfach klingt. Also man muss einfach eine Waage holen, man muss irgendwie Schleifpapier holen, man muss den Hocker versuchen, irgendwie, dass er im Gleichgewicht ist. Aber dieses Angebot und Nachfrage auszugleichen, sowohl auf Kurierseite als auch auf Restaurantseite, als auch das System beispielsweise nicht zu überfrachten mit zu vielen Kunden zur gleichen Zeit, ist für uns mit die größte Herausforderung. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in fast allen anderen Märkten, in denen wir tätig sind. Insofern, wir haben hier ein riesiges Team mittlerweile, das mit fast nichts anderem auseinandersetzt als dieser Rädchenfrage am Ende des Tages.
Flink beispielsweise konzentriert sich allein auf Lebensmittel. Ist es so ein Stück weit eure Möglichkeit, euch vom Wettbewerb zu unterscheiden, damit dass ihr eine übergreifende Infrastruktur aufbauen wollt?
Müssen wir vielleicht 2 Schritte zurückgehen. Also wie gesagt, 2015 gegründet in Finnland. Finnland nicht unbedingt das Land, in dem man gerne Rad fährt, vor allem nicht zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Also wir nehmen hier gerade im Januar den Podcast auf. Es ist in Berlin nach wie vor erstaunlicherweise sehr, sehr warm. Aber gucken wir jetzt nach Finnland, dann hätten wir wahrscheinlich so einen halben Meter Schnee. Es ist dunkel, es ist kalt. Eigentlich will man zu der Zeit nicht als Fahrradbote unbedingt Pizza ausliefern. Gleichzeitig keine wirklich gelernte Lieferkultur, ein sehr starker Wohlfahrtsstaat, ein hohes Lohnniveau. Also vermutlich viele Punkte, wo jetzt der Risikokapitalgeber sagt, das ist definitiv nicht das Land, in dem man einen Lieferdienst gründen sollte, hat uns sehr, sehr früh dazu gezwungen, aber auch sehr, sehr stark auf das berühmte Wort Effizienz zu pochen. Heißt, sich sehr, sehr früh damit auseinanderzusetzen, wie kriegen wir die Flotte, die wir auf der Straße haben, möglichst gut ausgelastet, wie können wir diese Flotte, die wir auf der Straße haben, möglichst gut bezahlen gleichzeitig. Aber was machen wir eigentlich mit dieser Flotte, die wir auf der Straße haben? Gucken wir uns jetzt Deutschland an, so haben wir auf der Straße fast 4.500 Kuriere in ganz Deutschland. Alle sind fest angestellt, alle werden pro Stunde bezahlt, plus eine Art Boni pro ausgetragener Bestellung. Das Problem ist aber, die Deutschen, das soll gar nicht abwertend klingen, das ist in jedem Land genau gleich, essen gern zu regelmäßigen Zeiten. Heißt, wir haben von 12 bis 2 den, wir nennen das Mittagsschub, und dann haben wir von ungefähr 18 bis 20 Uhr noch den Abendessenschub. In der Zeit bestellt die Deutsche der Deutsche Pizza, Sushi, Burger, alles, was das Herz begehrt. Unser Problem ist aber, wir haben davor und danach viele Leute, die oft Teilzeit, Vollzeit auf unserer Payroll stehen und die wir natürlich entsprechend auslasten müssen. Heißt, wir haben eigentlich sehr früh uns gefragt, wie kommen wir weg von diesen Peaks, also sowohl am Mittag als auch am Abend, und welche Produktkategorien sind weniger peakabhängig? Und dort sehen wir sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Alkohol als auch bei Blumen beispielsweise wesentlich weniger peakabhängige Bestellverhalten, die uns auch helfen, am Ende des Tages die Flotte besser auszulasten.
Du bist ja persönlich für das Thema PR, Marketing, für Deutschland verantwortlich. Wann seid ihr in den deutschen Markt eingetreten und seit wann übernimmst du dort die Führerschaft in der Kommunikation?
Genau, ich leite die Kommunikation bei Volt, bin auch fast seit Beginn, also als wir in Deutschland gestartet sind, dabei. Es war der Sommer 2020, mitten in der Covid-Zeit. Es gab vermutlich keine schlimmere Zeit, um wirklich mit einer international tätigen Organisation in ein Land zu gehen. Es war unglaublich schwierig, Leute in das Land zu bekommen, die oft von anderen Ländern anreisen müssen, um die jeweilige Infrastruktur aufzubauen. Es war schwer, mit Restaurants in Kontakt zu kommen, die zu der Zeit oft geschlossen waren, weil es anders nicht möglich war, weil Personal gefehlt hat, weil es ihnen gar nicht erlaubt war, aufzumachen. Insofern war das wirklich eine harte Zeit, auch wo wir halt nicht nur mit viel Krankenstellen zu kämpfen hatten, sondern auch wirklich gemerkt haben, geht es im Restaurant schlecht, geht es auch uns schlecht. Insofern haben wir da wirklich gelitten auch sehr, sehr lange. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch gesehen, dass, und das muss man ganz ehrlich sagen, Covid eine Art Brandbeschleuniger für uns war und wir natürlich auch allein aufgrund von Covid so schnell wachsen konnten überhaupt in dieser kurzen Zeit. Und wenn wir uns, glaube ich, heute das Stadtbild in Berlin angucken, wenn wir uns das Stadtbild in München oder Frankfurt angucken, dann sind eigentlich die Volt-Kuriere in dem Türkisblau eigentlich fast nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Und das fühlt sich jetzt komisch an, wenn ich mir jetzt hier selber auf die Schulter klopfe. Aber am Ende des Tages haben wir, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel Boden gut gemacht. Damals haben wir uns alle gefragt, warum? Warum kommt ihr überhaupt nach Deutschland? Seid ihr eigentlich komplett verrückt? Wir haben ja dieses Unternehmen mit den orangenen Rucksäcken. Heute fragen eigentlich viele nur noch, wie habt ihr es gemacht? Gerade wenn wir uns diese Städte angucken. Und das macht ein Stück weit natürlich auch stolz, das zu sehen.
Die Historie seit 2015, die Etappen, die ihr dort bestritten habt, das liest sich ja komplett als Success Story durch und durch. Ihr wart mutig, ihr wart in Ländern, wo ich jetzt gar nicht gesehen hätte, dass Lieferdienst funktioniert oder auf Interesse stößt. Ihr habt jedes Mal auch nicht nur den kulturellen Hürden euch gestellt, sondern auch den Business-Hürden. Ja, ich denke, dass in Israel oder Kasachstan so eine Gründung anders abläuft als jetzt in Dänemark oder Litauen.
Total. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt unsere Wachstumsgeschichte ein Stück weit angucken, dann ist es auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Verlauf, glaube ich. Ein Verlauf, der vermeintlich für den einen oder anderen Risikokapitalgeber eigentlich unsexy ist. Also wir sind, wie du richtig gesagt hast, sehr früh in Länder gegangen, für die uns viele belächelt haben, für die viele gesagt haben, ihr seid eigentlich auch, was es geht in euch vor, dass ihr in diese Länder geht. Gleichzeitig waren wir aber auch in einer Position, wo wir eben uns nicht diese teuren Marketing-Schlachten liefern mussten, die wir uns gerade in Deutschland liefern, ehrlicherweise. Heißt, Deutschland ist eigentlich eines der ersten Länder, in dem wir wirklich aktiv in die Manege gehen und anfangen, mit dem Löwen zu ringen ein Stück weit, während wir in anderen Ländern oft der Löwe bereits sind, aufgrund dessen, dass diese Länder sehr, sehr lange vernachlässigt wurden von anderen Unternehmen und viele andere Unternehmen erst jetzt sehen. Kasachstan ist ein Land, in dem doch auch eine funktionierende und gute Wirtschaft ist und in dem wir auch sehr, sehr viel Potenzial sehen, während wir jetzt dort oft schon Jahre tätig sind und entsprechend auch unseren Footprint entsprechend stärker noch ausbauen konnten. Heißt, diese Länder, aber auch natürlich dieser finnische Ursprung, haben uns eigentlich sehr, sehr früh gezwungen, sehr kleine Headcounts jeweils vor Ort zu haben. Und dazu habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Also ich habe jetzt quasi den Zaubertrick gar nicht verraten. Der größte Unterschied, wenn wir uns zum Beispiel jetzt den klassischen, den großen, dominierenden Lieferdienst in Deutschland angucken, dann sind wir eben kein Vermittler, sondern wir sind quasi eine Art zweite Welle Lieferdienst oder dritte Welle, wird es auch oft bezeichnet von Wirtschaftsjournalisten oder Wissenschaftlern. Heißt, wir haben uns primär auf die Lieferung des jeweiligen Essens, des jeweiligen Handelsguts konzentriert und eben nicht mehr nur noch auf die Vermittlung der Bestellung, weil wir der Meinung sind, es kann eigentlich auch am Ende des Tages der 20-jährige Informatikstudent diese Vermittlungsplattform bauen. Dort ist kein großer Zauber dahinter. Die wirkliche Herausforderung ist eigentlich die Auslieferung. Und genau dort haben wir angesetzt, genau dort haben wir versucht, uns zu verbessern. Und genau dort sehen wir eigentlich auch heute unseren größten Unique Selling Point. Intern sprechen wir zum Beispiel auch ganz gerne von der Logistikoptimierungsunternehmen. Heißt, wir wollen eben nicht das digitale Telefonbuch sein, sondern wir wollen euch auch zeigen, wie wir eure Speisen nicht nur innerhalb von 35 Minuten zu euren Kunden bekommen, sondern auch warm und einem zufriedenen Kunden, der sich im Zweifel vielleicht auch noch bei einem Kundensupport melden kann, aber auch das übernehmen will.
Ihr bietet euren Kunden sehr viele Services an und dort braucht ihr auch einiges an Software. Man liest, ihr bietet Logistik, Einzelhandels, Finanzlösungen. Und schließlich auch gibt es die App natürlich für die Endkunden, wo sie bestellen können. Kannst du zusammenfassen, was befindet sich dort alles in Volts Software-Kosmos und wie das zusammenspielt, um letztlich diesen Service zu unterbreiten?
Die für uns wichtigsten Anbindungen oder auch Apps, am Ende des Tages sind das alles Apps, das ist natürlich die Kunden-App. Wir müssen irgendwie auch Traktion auf das System bringen. Das ist die Kurier-App. Wir haben eine eigene Kurier-App programmiert. Es ist aber natürlich auch die Händler- bzw. Restaurant-App. Und was, glaube ich, viele oft vergessen, wir haben eine eigene sogenannte Picker-App. Heißt, wenn große Händler, wir arbeiten in Deutschland beispielsweise mit Penny, mit Fressnapf, mit Nah und Gut zusammen, die jeweils auf der Plattform angebunden sind und der Kunde, die Kundin kann jeweils sagen, zum Beispiel, ich brauche jetzt Hundefutter. Sie geht auf die Volt-App, sie wählt die jeweilige Fressnapf-Filiale aus. Also ich sehe auch wirklich, in welcher Fressnapf-Filiale ich bestelle. Dann haben die dabei von Fressnapf jeweils in der Filiale eine eigene Picker-App, indem wir ihnen quasi softwarebasiert sagen, pick jetzt zuerst das Hundefutter, danach die Hundeleine und zum Schluss noch die Kratzbürste. Und die Software hat ihnen quasi entsprechend ausgerechnet, wie die effizienteste, aber auch beste Picking-Route für den jeweiligen Laden ist. Die jeweiligen Händler bekommen all das von uns kostenlos an die Hand. Und das ist Teil quasi des Onboarding-Pakets, wenn man sich entschließt, auf die Bolt-Plattform zu kommen. Und nur dadurch können wir überhaupt auch sicherstellen, dass wir am Ende des Tages die für uns Kernversprechen sind, dass wir eben innerhalb von 35 Minuten liefern, aber dass wir halt auch einen zufriedenen Kunden haben, der entweder eine warme Pizza hat oder ein Hundefutter, was eben im Zustand ist, in dem man es auch empfangen will innerhalb von 35 Minuten.
Es ist ja schon eine Frage, wie bekommt ihr das hin, bei Händlern, Restaurants in die bestehenden Systeme zu integrieren? Aber jetzt sogar noch bei Fressnapf oder Penny, wie du sagtest, wie schafft ihr diese Akzeptanz bei solchen Händlern, eure Software dann zu nehmen und damit dann zu arbeiten?
Am Ende des Tages muss man ehrlicherweise sagen, es ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Es ist unglaublich komplex, es ist unglaublich schwierig. Und so ehrlich müssen wir leider auch sein, es ist gerade in Deutschland, ist die Skepsis gegenüber dem System durchaus größer als in manchen anderen Ländern. Wir sehen, dass auch traditionelle Anbieter im Zweifel ein bisschen langsamer sind als in manchen anderen Ländern und man dann noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten muss. Also wir sehen, dass gerade viele osteuropäische Länder, aber auch Länder, über die wir eingangs schon mal gesprochen haben, wie Kasachstan, wie Aserbaidschan, dort wesentlich, wesentlich weiter sind, was die Digitalisierung anbelangt. Das ist beispielsweise, dass die lokale Nationalbank in Aserbaidschan, wenn ich als Kunde dort ein neues Konto abschließe, dann liefert Volt mir die Kreditkarte nach Hause. Also nicht mehr das traditionelle Postunternehmen, sondern Volt kommt dann in die Bank, holt jeweils die Kreditkarte ab und liefert es dem Kunden innerhalb von 35 Minuten nach Hause. Heißt, ich habe online ein Bankkonto abgeschlossen, ich habe alle meine Daten hochgeladen, ich muss gar nicht mehr in diese Bankfiliale gehen, aber ich habe auch noch diese Karte, die ich eigentlich brauche, wenn ich so ein Bankkonto abschließe, innerhalb von 35 Minuten auf meinem Tisch. Davon sind wir ehrlicherweise in Deutschland noch ein Stück weit weg. Heißt, wir sind natürlich noch an der Stelle, wo wir noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Will ich gar nicht beschönigen. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, dass sich gerade die letzten Jahre extrem viel getan hat, dass viele Unternehmen auch wirklich interessiert sind an diesem digitalen Wandel. Was wir aber durchaus auch sehen, dass sie gewisse Kundengruppen verloren haben an Q-Commerce-Anbieter wie Flink, die ihr eingangs erwähnt hattet, oder andere Anbieter, die gar nicht mehr in den Supermarkt kommen. Also für die ist es einfach keine Option. Sie bestellen ihren kompletten Wocheneinkauf einfach über diese Anbieter. Und Volt bietet ihnen am Ende des Tages die Möglichkeit, an diesen Kundengruppen, die ehrlicherweise wachsen, ja, zu partizipieren, ohne dass sie diese Kundengruppen komplett verlieren, sondern sie behalten eigentlich zu einem großen Teil nach wie vor große Kontrolle über diese Kundensegmente.
Wie geht ihr eigentlich mit Retouren um? Weil der Fahrer als solches ja für die Strecke und nicht für die Kommissionierung bezahlt wird, geschweige denn für die Retoure. Wie managt ihr das?
Wir pilotieren das tatsächlich gerade. Also wir haben es noch nicht komplett ausgerollt auf alle Volt-Länder, aber tatsächlich ist es möglich, wenn ich als Kunde dann in die App gehe für gewisse Händler, dass ich quasi sage, ich würde eine Retoure gerne auslösen. Bei Hundefutter ist es in der Tat schwierig, wenn es offen geöffnet ist. Dort ist ein heikles Thema. Aber Beispiel ist, dass wir mit dem führenden Sportartikelhändler in Norwegen zusammenarbeiten. Also ich kann mir dort meinen Fußball bestellen, das norwegische Nationaltrikot der Fußballmannschaft. Und wenn ich dann merke, ich bin doch keine XL, ich bin eigentlich nur eine XXL, da kann ich über die Volt-Kunden-App eine Retoure auslösen, die ist für mich kostenlos und der Volt-Kurier kommt dann zu mir nach Hause und bringt die Ware zurück zum Händler. Dort sind wir aber noch nicht in dem Punkt, dass wir es wirklich tatsächlich weltweit ausrollen können, aber wir sehen natürlich, das ist eine Option. Wir sehen auch natürlich, wenn wir dem Kunden ermöglichen wollen, dass er innerhalb von 35 Minuten seine Ware nach Hause bekommt, dann müssen wir ihm natürlich auch ermöglichen, diese Retoure innerhalb von einem gewissen Zeitraum, das muss natürlich dann auch nicht innerhalb von 35 Minuten sein, nach Hause zu bekommen.
Ende 22 seid ihr in Ulm gestartet. Was ist der Plan für 2023 für Ulm und was kann man dort erwarten?
Ja, Ulm ist tatsächlich die jüngste Stadt. Es ist für uns nach wie vor so das Küken im Nest. Insofern super, super spannend für uns. Was mich aber auch in die Position versetzt, dass ich gar nicht so viele Erfahrungswerte zeigen kann, wie wir es jetzt beispielsweise über Berlin oder München haben, wo wir jetzt bald 2 Jahre vor Ort sind. Am Ende des Tages ist es für uns tatsächlich gar nicht so sehr die Frage, groß oder klein ist die Stadt im Zweifel. Also wenn wir uns jetzt die kleinste Stadt anschauen, in der wir tätig sind, dann ist es tatsächlich Nokia, die man noch kennt von früher, aus Finnland, mit fast 30.000 Einwohnern, in Anführungszeichen nur. Auch das kann funktionieren und auch dort kann man eine entsprechende Flotte vor Ort etablieren. Insofern ist es für uns natürlich super spannend, gerade Ulm dann auch mit der sehr, sehr starken Studenten, als sehr, sehr starke Studentenstadt sehen wir natürlich dann auch ein Kernsegment, die wir in der Regel als erstes erschließen, wenn wir in einer Stadt eröffnen. Gleichzeitig ist aber für uns natürlich auch das Ziel, dass wir jetzt innerhalb des nächsten Jahres immer mehr Städte auf das Volt-System anschließen. Im Zweifel will ich aber auch sagen, wir expandieren langsamer, dafür expandieren wir aber auch nachhaltiger. Wir mussten uns die letzten Jahre aus keiner Stadt zurückziehen, darauf sind wir stolz. Und wenn wir dafür langsamer expandieren, ist das für uns vollkommen okay. Gucken wir uns jetzt Ulm im Detail an, dann ist es tatsächlich so, dass wir aktuell dort Pilotlaufen haben. Heißt, dass für uns das erste Mal so eine Art Paradigmenwechsel, dass wir ein Stück weit testen wollen, wie die Auslieferung mit Restaurants funktioniert. Heißt, Deutschland eine Stadt oder Deutschland generell ein Land, in dem sehr, sehr viele Restaurants auch selber ausliefern. Und Ulm insbesondere eine Stadt innerhalb Deutschlands, in der sehr, sehr viele Restaurants eigene Lieferdienste etabliert haben. Heißt für uns, der Fokus in Ulm liegt tatsächlich zu dem jetzigen Zeitpunkt auch sehr, sehr stark darin, auszuprobieren, wie funktioniert das klassische Geschäft, dass wir nur noch die Aufträge vermitteln. Gleichzeitig aber ist es für uns auch das Ziel, die eigene Flotte innerhalb der nächsten Monate auch aufzubauen.
Es ist also kein Rollout, wo ihr euer komplettes System auf eine Stadt sozusagen stülpt, sondern ihr schaut einfach, was muss man hier tun, was sind die Gegebenheiten und handelt dann adäquat.
Genau, das macht es auch spannend. Am Ende des Tages denkt man, dass man eine Stadt eröffnet und man kann den Algorithmus dann einfach auf jede andere Stadt stülpen. Es ist nicht so. Wir müssen nach wie vor viel testen, wir müssen nach wie vor auch viel anpassen. Und das macht es auch spannend am Ende des Tages. Und Bestellverhalten von Münchnern und Berlinern ist im Zweifel anders. Und viele Stadtbezirke unterscheiden sich sehr, sehr stark. Und dort liegt die Herausforderung, mit der wir nach wie vor Tag für Tag konfrontiert sind.
Fabio, herzlichen Dank für deine Einblicke. Wir sind gespannt auf das nächste große Ding, das von euch kommt. Die neue Revolution, die wir dann hoffentlich auch in Ulm erleben dürfen. Und wünschen ganz viel Erfolg und bedanken uns für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.